Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tütschke Hydrogen, Ihrem Partner für die Versorgung mit grünem Wasserstoff. Damit Sie Wasserstoff sicher und zuverlässig nutzen können, deckt Tütschke Hydrogen die gesamte Wertschöpfungskette ab. Für Ihre Versorgung bieten wir unterschiedliche Speicherkonzepte, Anwendungstechnik oder Betankungslösungen für Wasserstofffahrzeuge, ergänzt durch zahlreiche Serviceleistungen. Als Teil der Tütschke-Gruppe vereinen wir 100 Jahre Tradition, Stabilität und Erfahrung mit der Dynamik eines Startups. Gemeinsam mit unseren über 630 Mitarbeitern in Deutschland und Europa wollen wir Sie mit unserem Leitmotiv Gas is for Tomorrow begeistern. Kontaktieren Sie uns unter hydrogen@tütschke.com.
Herzlich willkommen an der Hydrogen Bar, eine neue Folge des schönen Podcasts aus der Welt des Wasserstoffs. Schon weit über 200 Folgen, Johannes, ein Wahnsinn. Eine neue Folge auch an diesem Mittwoch.
Genau. Und nachdem wir letzte Woche ja über das Thema Politik gesprochen haben,
ja,
geht's dieses Mal halb politisch weiter, nämlich genau, über internationale Kooperationen, nicht genau, mehr globale Empfehlungen,
genau,
sondern einfach nur, was passiert denn wieder in Europa?
Ja.
Und da gibt's einige neue Announcements, die eigentlich, ich finde es ziemlich faszinierend, nämlich zum Thema Pipelines und Versorgung.
Genau.
Innerhalb Europas.
Und eben dann halt um das Thema des Imports von Wasserstoff nach Europa. Jetzt habe ich dieses Schlagwort vergessen, Johannes, über das wir in der letzten Woche, in der letzten Folge gesprochen hatten. Dieser Neokolonialismus, der da von den linken Parteien. Extraktivismus.
Genau.
Ja, genau.
So war's.
Genau. Die linken Parteien, die kritisieren ja, dass man, wenn man diese Importvereinbarungen mit Ländern des sogenannten globalen Südens schließt, im Endeffekt halt wieder, wie es damals schon vor über 100 Jahren war, im Endeffekt zum Beispiel Ländern in Afrika, es quasi halt aufhalst, jetzt Europa eben halt versorgen zu müssen und die wertvollen Rohstoffe, die wertvollen Energien, die dort erzeugt werden, eben nach Europa zu schicken und nicht dort verbrauchen zu können. Und das hat uns ein bisschen weiter beschäftigt und deshalb wollen wir uns in dieser Folge ein Projekt anschauen, dem anscheinend der grüne Extraktivismus herzlich egal ist.
Genau. Diese bösen Buben da aus, was ist Deutschland, Österreich, Italien und Nordafrika,
ja,
die wollen in Nordafrika Wasserstoff herstellen,
ja,
und dann über Pipelines, über Sizilien, Italien nach Österreich, da einen Schlenker über Wien machen und dann nach Deutschland, also im Süden von Deutschland, nach Bayern kommen und Wasserstoff in die Richtung transportieren und überall quasi auf dem Weg verkaufen.
Ja, genau. Also wie du es schon erwähnt hast, an diesem Projekt, an diesem Konsortium sind 5 Länder beteiligt: Italien, Deutschland, Österreich, Algerien und Tunesien. Und die haben jetzt eine gemeinsame Absichtserklärung. Es ist nur eine Absichtserklärung. Es ist quasi jetzt noch nicht natürlich der grüne Extraktivismus an der Arbeit, sondern er ist nur beabsichtigt. Und da soll eben dieses Pipeline-Stück gebaut und umgewidmet werden. Und dieser Korridor, der da für den Transport von Wasserstoff entstehen soll, der nennt sich South A2.
Genau. Süden.
South H2. Ich sollte dann hier vielleicht alles Englisch,
genau,
sagen.
Also wahrscheinlich, ja, genau, ja. Um das richtig international auch verständlich zu machen. Und wie der Name schon sagt, geht es um den Süden. Es geht darum, den aus dem Süden zu bekommen. Aus Tunesien und auch beteiligt ist Algerien und Libyen. Und dann halt auch durch Südeuropa nach Mitteleuropa.
Ja.
Was ich faszinierend finde, dass das ja 3300 Kilometer ein Pipeline ist. Und die soll zu wirklich 65% oder sogar mehr als 65% aus bestehender Infrastruktur bestehen, ja, die einfach umgewidmet wird.
Ja.
Und darum soll sie auch schon in dem magischen Jahr 2030 fertig sein.
Genau.
Also ich finde es eigentlich beeindruckend, weil inzwischen sind wir ja doch schon im Jahr 2025 und nicht mehr 2021. Trotzdem steht 2030 noch immer. Ja. Also um 5 Jahre, das ist eigentlich für so ein Riesenprojekt ja relativ schnell.
Ja, finde ich auch. Man muss fairerweise allerdings sagen, dieses Projekt, das startet nicht bei Null, sondern die europäischen Länder, die wir erwähnt haben, also Deutschland, Österreich und Italien, die haben schon im Mai 2023 so einen Wasserstoffkorridor geplant. und auch tatsächlich, ja, ich habe quasi Teil der Europäischen Union als ein Projekt vom gemeinsamen Interesse. Diese IPCEI-Projekte, die haben wir ja auch schon mehrfach im Podcast angesprochen, versucht einstufen zu lassen, und das ist auch erfolgreich tatsächlich gewesen. Das heißt, diese Pipeline, dieser Wasserstoffkorridor, der ist jetzt ein IPCEI-Projekt. Neu ist jetzt diese Partnerschaft mit den nordafrikanischen Ländern, also mit Algerien und Tunesien, so dass man jetzt den Sprung sozusagen jetzt übers Mittelmeer wagt und dort eben natürlich zusätzliche Möglichkeiten der Erzeugung von Wasserstoff lokalisiert und ausgemacht hat, was natürlich eine Menge hin ergibt, weil dort natürlich logischerweise halt Photovoltaik aufgrund der vielen eine sinnvolle Lösung ist.
Ja, genau. Und das ist halt nicht nur quasi Hoffnung, dass es da Produktion gibt, sondern es gibt schon Letters of Intent, was ein bisschen mehr ist als Hoffnung. Immerhin ein unterschriebenes Blatt Papier.
Gute Hoffnung.
Genau, wo schon 2,5 Millionen Tonnen Wasserstoff pro Jahr, also grüner Wasserstoff, Renewable Hydrogen, versprochen wurden oder werden, die dann in den Norden fließen sollen. Mhm. Was halt auch interessant ist, die Pipeline, die ist aber auf mehr ausgelegt. Die ist auf 4 Millionen Tonnen pro Jahr.
4 Millionen Tonnen pro Jahr,
ja. Ausgelegt. Was auch beeindruckend ist, das ist 40% des Repower EU Importziels. Was eigentlich schon darauf schließen lässt, dass die, die da beteiligt sind, sich denken, dieses ganze Thema Repower EU, das ist vielleicht schon wieder ein bisschen veraltet und es wird viel mehr Wasserstoff benötigt. Weil diese Pipeline, die versorgt ja eigentlich jetzt nur Italien, Österreich, grenzt dann natürlich an Slowenien auch an und die nehmen sich bestimmt auch was raus. Und dann noch Deutschland. Aber quasi wirklich große andere Länder sind ja noch gar nicht involviert. Ja. Es kann natürlich sein, dass dann auch geplant ist, dass einiges von dem Wasserstoff in die Kernnetze der verschiedenen Länder fließen und da dann wieder weitergeleitet werden.
Ja.
Also dass die Pipeline dann nicht in Ingolstadt wirklich quasi leer ist.
Wirklich, ja, genau.
Und dann das letzte große Verbrauchszentrum.
Ja, genau. Ja, genau. Es gibt so eine schöne Karte, wo die Erzeugungszentren eingezeichnet sind, die Speichermöglichkeiten und auch die Verbrauchszentren. Wir verlinken euch alles wieder in den Shownotes, wenn ihr es euch im Einzelnen anschauen wollt. So ein bisschen seltsam sieht dieser Schwenker dann nach Wien rüber aus, irgendwie, finde ich.
Weil aber ich glaube, das ist halt dem geschuldet, dass sie da hauptsächlich existierende Pipelines verwenden.
Ja.
Und die sind halt wahrscheinlich so gewachsen.
Ja, genau.
Weil anscheinend gibt es da einen Grenzübergang zwischen Österreich und Slowenien, wo der quasi die Pipeline hinführt und dann von da wieder wegführt Richtung Deutschland. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich eine Pipeline, die früher in andere Richtung benutzt wurde und quasi das Gas aus Russland Richtung Deutschland und Italien verteilt hat.
Ja.
Und drum ist wahrscheinlich dieser Schlenker entstanden.
Ja, genau. Der
gesagt hat, wir haben die Pipeline, wir müssen die irgendwie jetzt nutzen.
Ja.
Was machen wir damit?
Ja, genau. Es geht auf jeden Fall dann von Wien ziemlich genau in westliche Richtung weiter nach Linz und dann geht's eben halt bei Burghausen über die Grenze nach Deutschland. Es gibt einen Schlenker nach Norden, nach Ingolstadt und wie du schon erwähnt hast, dann von Ingolstadt nochmal so ein bisschen nach Südwesten weiter und dort ist dann das Ende der Pipeline in so der Grenzregion zwischen Bayern und Baden-Württemberg. Ich bin mal gespannt, wie du es erwähnt hast, wie viel von dem Wasserstoff dann tatsächlich da noch ankommt in Ulm.
Wir schauen mal. Ja, vielleicht wird dann das große Weiterverteilzentrum.
Ja, genau.
Was interessant ist, ist, dass diese Pipeline-Teil in Österreich auch bidirektional ist. Mhm. Entweder liegt es halt einfach daran, dass da das Gas früher in die andere Richtung geflossen ist und dann ist es jetzt halt so, dass es für die Richtung geplant war.
Ja.
Drum macht man es auch. Oder vielleicht ist da schon auch der Gedanke, dass man eventuell das an Slowenien anschließt und dann vielleicht nochmal von dem quasi globalen Westen, in dem Bild zu bleiben,
ja, genau,
nochmal Wasserstoff bezieht und dass sich Österreich dann quasi so aufstellt, dass sie dann von beiden Seiten sich versorgen können, je nachdem, was halt billiger ist.
Ach so, vom globalen Osten aus.
Ach so, genau, vom globalen Osten.
Ja, jetzt habe ich jetzt vertauscht. Ja, ist egal. Alles klar. Also. Ja, ja, Stichwort globaler Osten, ja, das ist ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn ein weiteres, im Endeffekt sehr ähnliches Projekt, das auch nur eine Absichtserklärung ist. Also jetzt sozusagen nicht jetzt den Puls schon nach oben fahren, sondern noch beruhigt auf dem Sessel sitzen bleiben. Es ist eine Absichtserklärung, wie gesagt, für ein sehr, sehr ähnliches Projekt. So in dem Sinne, dass grüner Wasserstoff nicht in Nordafrika, sondern diesmal in der Ukraine erzeugt werden soll. Und auch über ein bestehendes Pipeline-System von der Ukraine nach Zentraleuropa transportiert werden soll. Und nachdem man mit diesem Projekt jetzt etwas später sozusagen an den Start gegangen ist, wie mit dem Projekt, das wir vorher erwähnt hatten, ist hier der Rahmen etwas weniger fix und definiert gesetzt, sondern da wird relativ allgemein davon gesprochen, nach 2030 soll hier grüner Wasserstoff über bestehende Pipeline-Netzwerke bis nach Deutschland transportiert werden.
Immerhin hat man das magische Jahr mit reingebracht.
Ja, genau. Es steht zumindest mit dabei.
Aber da muss man auch sagen, Sie sind schon ein bisschen weiter als jetzt die reine Absichtserklärung. Es wurde schon eine Vorstudie abgeschlossen, die 2022 abgeschlossen wurde. Oder eine Vormachbarkeitsstudie, um es genau zu sagen. Das heißt, ein bisschen was wurde da schon gemacht, nicht nur gesagt, das machen wir jetzt, sondern sie haben auch schon mal geschaut, ob das vielleicht geht. Und jetzt wollen sie in den nächsten 12 bis 18 Monaten schauen, ob es wirklich geht mit einer richtigen Machbarkeitsstudie. Ja, und auch faszinierend, dass hier wirklich komplett auf Umrüstung gesetzt wird.
Ja.
Diese ganze Pipeline ist existent. Und ja, was man auch sagen kann, was ich ganz lustig finde, die geht ja auch durch die Slowakei, also von der Ukraine durch die Slowakei, aber dann nicht nach Österreich.
Nicht nach Österreich rüber, sondern nach Tschechien, Republik. Genau.
Also anscheinend fehlen da wahrscheinlich 100 Kilometer zwischen der Slowakei und dem Grenzübergang.
Ja.
Vielleicht wird es auch irgendwann noch verbunden und dann hätte man diese beiden Netze
die
sogar beiden zusammen
geschlossen. Das wäre natürlich dann noch der große europäische Handshake, wenn das auch noch passieren würde. Genau, was mich überrascht hat, ist tatsächlich die Anzahl der Beteiligten da an dieser Absichtserklärung. Also das sind ja jede Menge Energieversorger und Unternehmen, die da offensichtlich diese Absichtserklärung mit unterschrieben haben. Es sind eine Menge Versorger und Unternehmen aus der Ukraine dabei, aber dann zum Beispiel auch die Stadtwerke München und Wien Energie. Gut, dass Open Grid Europe jetzt damit unterschreibt, das überrascht mich jetzt weniger. Aber dass es da tatsächlich jetzt Stadtwerke gibt, die hier so eine Absichtserklärung unterschreiben.
Und ausgerechnet München, wo diese Pipeline ja eigentlich nochmal nördlicher entlang führt als die aus Italien, die wir ja schon gerade gesprochen haben, die über Burghausen und dann Ingolstadt geht, scheint diese Pipeline hier aus der Ukraine eher Richtung Nürnberg zu verlaufen auf dieser schematischen Deutschlandkarte.
Ja.
Aber ja, es ist auf jeden Fall Interesse da am Wasserstoff und wahrscheinlich werden die Stadtwerke oder diese verschiedenen Stadtwerke, Wien zum Beispiel, da hat sich da auch mit beteiligt, die werden vielleicht jetzt auch wegen dieser ganzen lokalen Wärmeplanung und so weiter dann aktiv und sagen, wir müssen uns jetzt die Versorgung sichern.
Ja, genau. Und kann ich natürlich jetzt nicht belegen oder steht natürlich jetzt auch nicht in den Quellen drin, aber es könnte natürlich so sein, auch dass man natürlich der Ukraine jetzt auch signalisieren möchte, man steht da so ein bisschen halt nach wie vor an der Seite, man unterstützt die Projektideen, die von dort kommen, man möchte sich da beteiligen, man steht dem wohlwollend gegenüber. Für diese Annahme, für diese Mutmaßung, die ich da gerade geäußert habe, spricht auch, dass dieses Projekt im Endeffekt entstanden ist aus dem sogenannten Ukraine Green Industrial Recovery Plan, der in 2023 entwickelt wurde, sozusagen eben als Reaktion auf den Krieg, der dort herrscht, durch den Überfall eben von Russland auf die Ukraine, wurde eben ein sogenannter Recovery Plan eben geschmiedet. Und es soll nicht nur sozusagen jetzt das recovered werden, was vorher da war, sondern es soll natürlich auch schöner und besser gemacht werden und es soll eben auch die Green Industry dann hier gefördert und recovered werden. Und dazu passt dieses Projekt natürlich wunderbar.
Genau. Was ich jetzt nicht herausgefunden habe, ist, wie viel Wasserstoff dann wirklich da.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch nicht gefunden.
Oder durchgeleitet werden soll.
Ja.
Aber es ist wahrscheinlich wieder Mutmaßung, aber ich könnte mir vorstellen, dass da eine Pipeline wieder genutzt wird, die halt früher russisches Gas durch die Ukraine nach Europa, Mitteleuropa gebracht hat.
Ja.
Die sind ja alle, also das waren ja wirklich mächtige Dinger.
Die sind potent, ja.
Genau. Da ging ja viel Gas durch.
Ja.
Also es könnte schon sein, dass da wirklich einiges geplant ist. Allerdings ist auch so, dass diese ganze Wasserstofferzeugungskapazität in der Ukraine ja auch erst aufgebaut werden muss.
Ja.
Und da wird natürlich wieder gesagt, es soll grün sein. Das heißt, es soll Windkraft, Solaranlagen sein. Es sollen Wasserkraft vielleicht auch sein, die da genutzt werden, um Wasserstoff herzustellen und dann nach Europa zu bringen.
Der Vorteil der Ukraine ist hier vielleicht einfach die Verfügbarkeit eben halt von Platz im Vergleich zu Deutschland oder im Vergleich zu Mitteleuropa, weil die Ukraine liegt ja jetzt nicht südlicher als zum Beispiel jetzt Süddeutschland. Mhm. Das heißt, das Potenzial für Photovoltaik, das wird wahrscheinlich sehr ähnlich sein, wie wenn man jetzt in Bayern Photovoltaik installieren würde oder in Hessen oder in Baden-Württemberg oder so. Insofern spricht wohl vor allem dafür eben, dass die Ukraine natürlich wesentlich dünner besiedelt ist, als es Deutschland ist.
Genau.
Wo man dort einfach viel aufstellen kann, sozusagen.
Ja, natürlich kommt man jetzt in die ganz andere Diskussion mit der Konkurrenz zu Nahrungsmitteln wahrscheinlich. Mhm. Die Ukraine stellt ja wahnsinnig viel an Nahrungsmitteln her. Und wenn man jetzt die ganzen Felder voll macht mit Solarpanelen, dann endet man es schnell wieder in der grünen Extraktivismus-Debatte.
Ja, genau.
Wahrscheinlich. Aber
ja gut, vielleicht bekommen es die Ukrainer ja auch hin, dass in Deutschland nicht funktioniert, auch dass man Flächen doppelt nutzen darf quasi und sogar beides machen darf.
Das könnte klappen.
Das leider in Deutschland an der Bürokratie ja scheitert. Aber vielleicht verändert sich das.
Nächste Episode vielleicht.
Ja, genau.
Dann lösen wir dieses Problem auch.
Die Doppelnutzung, ja, genau.
Genau, was gibt's sonst noch zu dem Thema? Eigentlich haben wir jetzt im Prinzip zwei ziemlich interessante Pipeline-Projekte, also gerade auch für Deutschland ziemlich interessante Projekte adressiert. Mal schauen, wie weit die dann wirklich sind in den nächsten Jahren, was dann 2030 wirklich kommt und ob man dann weiß, wann die Pipeline aus der Ukraine wirklich Wasserstoff liefert.
Ja.
Und ja, gerade dieses Thema mit Italien, das ist natürlich auch was, wo die Hoffnung sozusagen größer ist als jetzt mit dem Ukraine-Projekt. Aber beides, muss man schon sagen, ist ernsthaft. Es ist nicht so, dass das wirklich irgendwelche kleinen Butzen sind, die jetzt sagen, oh, wir bauen hier ein Riesen-Pipeline-Projekt und wir suchen jetzt erstmal nach Geld, sondern das sind schon wirklich viele, auch potente Firmen mit wirklich großen Namen dabei.
So ist es, ja.
Also ich habe fast das Gefühl bekommen, als ich das durchgelesen habe, dass wir vielleicht schon zu dem Punkt kommen, wo das vielleicht ein bisschen Eigendynamik entwickelt und Firmen halt sagen, ja gut, wenn sie jetzt nicht mitmachen, dann riskieren sie am Ende draußen zu bleiben und alles zu verpassen und wo dann vielleicht doch auch so quasi diese Torschlusspanik dazu führt, dass der Markt einfach entsteht, weil plötzlich die Leute, die Firmen dann sich beteiligen, dann sagen sie ja, jetzt habe ich den Wasserstoff, jetzt muss ich den auch nutzen und dann führt es zu Nutzung, dann führt es zu mehr Nachfrage und dann wird wieder für mehr Angebot gesorgt. Mal schauen. Das ist jetzt mein Gefühl von dem Lesen von diesen Dokumenten.
Ja.
Aber ob das so kommt,
ja.
Wir werden sehen.
Vielleicht habt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja beim Lesen dieser Dokumente ein ganz anderes Gefühl. Genau. Wir geben euch auf jeden Fall die Chance dazu, es zu tun, eben halt diese Dokumente zu lesen, indem ihr in die Shownotes schaut. Dort findet ihr die Links, die ihr einfach dann anklicken könnt, um euch da weiter zu informieren, im Einzelnen zu informieren, im Detail zu informieren. Und wenn ihr euch dann eine Meinung gebildet habt, dann schreibt uns diese Meinung doch gerne an unsere E-Mail-Adresse kontakt@hydrogenbar.de. Und wie immer, die Alternative dazu ist, ihr schaut auf unserer Webseite vorbei, www.hydrogenbar.de und nutzt das Kontaktformular, das ihr dort findet.
Genau, und damit wünschen wir euch eine gute Woche.
Ja,
wir hören uns
das tun wir
wieder.
So machen wir es mit einer neuen Folge des Hydrogen Bar Podcasts. Bis dann.
Ciao.